Wir schreiben das Jahr 1628 in Stockholm in Schweden. Ganz Schweden war in Aufregung. Am Hafen lag die Wasser. Das ist hier das Schiff, das wir sehen können. Es war das größte, das schönste und am stärksten bewaffnetste Schiff zu dieser Zeit. Kunstvoll bemalt, mit vielen goldenen Verzierungen und mehr als doppelt so viele Kanonen wie herkömmliche Kriegsschiffe. Es war ein Symbol für Macht, Fortschritt und Stolz einer Nation. Doch es gab auch Probleme. Die Konstrukteure warnten schon während des Baus davor, dass das Schiff zu instabil sei. Es war oben zu schwer und unten zu schmal. Und außerdem arbeiteten auch viele unterschiedliche Bauleute daran, die zusätzlich dazu auch noch unterschiedliche Maßeinheiten gebrauchten. Die einen maßen mit schwedischem Fuß, die anderen mit Amsterdamer Fuß. So war das Schiff am Ende nicht einmal ganz symmetrisch. Zu der Zeit war es ein geläufiger Test, dass man 30 Matrosen auf Deck stellte, das Schiff zu Wasser ließ und dann alle Matrosen gleichzeitig von einer Seite zur anderen liefen und wieder zurück. Das war der Test, ob das Schiff stabil im Wasser liegt. Schon nach 3 Durchgängen drohte dieses Schiff zu sinken, aber der Test wurde abgebrochen. Aber anstatt diese Probleme zu beheben, ließ man die Wasser trotzdem vom Stapel. Am Tag der Jungfernfahrt in diesem Jahr 1628 stand eine große Menschenmenge am Ufer, um diesen Wassergang dieses mächtigen Schiffes zu beobachten. Sie fuhr majestätisch aus dem Hafen und keine 20 Minuten später, noch in Sichtfeld der gesamten Menschenmenge, ging dieses prächtige Schiff einfach unter. Sie ging nicht unter, weil das Holz schlecht war, sondern weil falsche Prioritäten gesetzt worden waren. Es gab keinen einheitlichen Maßstab. Die einen hielten stur fest an diesen Plänen, dass man noch immer mehr Neues hinzufügen sollte, dass es noch schöner, noch schwerer bewaffnet sein sollte, und die anderen nutzten unterschiedliche Maße. Am Ende fehlte die Stabilität. Geistlich kann uns genau das passieren. Die einen halten vielleicht fest an menschlichen Traditionen und Regeln und andere jagen immer neuen Ideen und Konzepten nach. Beides kann attraktiv sein, aber wenn Christus nicht der Maßstab ist, verliert die Gemeinde und auch das persönliche Glaubensleben eines jeden Einzelnen an Stabilität. In Kolosser 3 zeigt Paulus, dass Christus das Maß ist. Er stellt fest, dass die Frage nicht ist, ob jemand strenger oder offener ist als jemand anders, sondern einfach nur die Frage, bin ich am Haupt ausgerichtet? Bin ich an Christus ausgerichtet? Die Frage ist, ob du das prüfst, einfach an diesem Kopf, der Jesus ist. Genau dorthin führt Kolosser 3. Ja, ich habe meine Predigt überschrieben mit Dein Leben mit Jesus im Fokus. Ich möchte zuerst mit euch den Bibeltext lesen. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, also das gesamte Kapitel 3 und den ersten Vers des Kapitels 4. Wer eine Bibel hat, kann es gerne aufschlagen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ansonsten werde ich es auch hier an die Leinwand werfen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes, regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja, das war jetzt ein etwas längerer Abschnitt. Ich habe ihn wie folgend gegliedert. Zuerst möchte ich euch einen kurzen Abriss über den Hintergrund geben, in welcher die Gemeinde in Kolossee sich damals befand. Und auch mit welchem Problem sie zu kämpfen hatten oder in welcher Gefahr sie standen. Anschließend möchte ich auf folgende drei Punkte eingehen. Zuerst die Ausrichtung auf Jesus. Als zweiten Punkt die Ausrichtung auf bleibende Kleidung. Und als dritten Punkt die Ausrichtung auf einen neuen Alltag mit Jesus. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Er liegt in Ketten und ist trotzdem voller Freude über das, was Gott in Kolossee begonnen hat. Diese Gemeinde war nicht von Paulus persönlich gegründet worden. Einige Ausleger gehen davon aus, dass es Epaphras gewesen ist. Dieser hatte wahrscheinlich in Ephesus von dem Evangelium gehört, als Paulus dort für 2 Jahre wirkte und predigte. Und nachdem er zum Glauben gekommen war, ging er zurück in seine Heimatstadt nach Kolossee und gab dort das Evangelium weiter. Dadurch entstand dann dort eine lebendige Gemeinde, die Paulus als eine glaubende Gemeinde in der Liebe vorhanden ist, beschreibt. Die Gemeinde war bunt gemischt und bestand aus vielen gebildeten Menschen. Also zum einen war sie ein Teil waren ehemalige Juden, die mit dem Gesetz aufgewachsen waren. Und die andere Seite waren Heiden, die aus einer Welt voller Philosophie und religiöser Vielfalt kamen. Und diese Mischung in dieser Gemeinde sorgte für Spannungen. Vor allem die Frage, woran richten wir uns denn jetzt eigentlich aus? Ja, denn die Gemeinde stand in der Gefahr, Jesus durch auf der einen Seite Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite durch menschliche Weisheit oder Philosophie zu ersetzen. Und Paulus warnt in Kapitel 2, Vers 8 und Vers 20 davor, sich von klugen philosophischen Reden von Jesus wegführen zu lassen oder sich im Streit um Speise und Trank oder jüdischen Traditionalismus zu verlieren. Und ich denke, das gilt nicht nur damals für die Gemeinde in Kolossee, sondern es gilt auch heute, hier und jetzt noch genauso. Auch wir stehen heute in der Gefahr, zu stark von gesellschaftlichen Ansichten geprägt zu sein oder vereinnahmt zu werden und auf der anderen Seite uns allen neuen Prinzipien oder jeglichen neuen Ideen zu verschließen, weil wir an Traditionen festhalten wollen oder einfach unsere Prinzipien haben, die wir nicht über Bord werfen wollen. Und ich denke, jeder Einzelne von uns wird diese Spannung kennen, in der wir einfach auch leben. Und um diese Frage der Ausrichtung, die die Kolosser beschäftigte, benutzt Paulus im Kolosserbrief ein starkes Bild. Christus ist das Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Das bedeutet, die Verbindung zum Haupt, also sinnbildlich auch für den Kopf stehend, ist lebensnotwendig. Ohne den Kopf funktioniert der Körper nicht. Als ich im Teenageralter war, war ich sehr oft unterwegs so mit meinen Cousins. Und völlig egal, wie die Gruppenkonstellation war, es gab immer einen Kopf unserer Bande. Es gab immer irgendjemanden, der vorgegeben hat, okay, Jungs, das machen wir als nächstes und wir gehen jetzt dahin und machen was auch immer. Und das war einfach diese Person, die entschieden hat, wo es hingeht. Und genau das meint Paulus hier auch, wenn er vom Haupt oder Kopf der Gemeinde redet. Er erinnert sie, ihr seid mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Das heißt auch, ihr lebt zwar noch hier auf der Erde, aber euer Denken, euer Herz, eure Prioritäten gehören jetzt schon in den Himmel. Und wenn dein Anker aber menschliche Weisheit ist, dann wirst du enttäuscht werden. Wenn dein Halt Traditionen und Regeln sind, dann wirst du ebenso schnell untergehen wie das Schiff aus der Einleitung. Denn diese Dinge sind nur Ersatzlösungen. Denn die Bibel sagt, wer Christus hat, hat die Quelle des Lebens. Warum sollten wir uns als Christen also mit Ersatzlösungen zufrieden geben? Das wäre wie kilometerweit zu laufen, um zu einer Pfütze zu laufen, aus dieser Pfütze zu trinken, obwohl wir doch zu Hause frisches, klares Wasser haben. So ist es, wenn wir als Christen Ersatzlösungen nachlaufen und nicht Christus im Fokus haben. Versteht mich nicht falsch. Also Regeln und menschliche Weisheit sind sehr wichtig und auch sehr nützlich. Unser Zusammenleben basiert auf Regeln, geschrieben oder ungeschrieben, und ohne sie würde es wahrscheinlich in Chaos enden. Und auch Fortschritt ist nur möglich, wenn Menschen die ihnen von Gott gegebene Weisheit auch wirklich anwenden. Das Problem ist also nicht, dass es Regeln oder Weisheit, menschliche Weisheit gibt oder dass sie schlecht sind. Das Problem beginnt da, wenn sie an die Stelle von Christus treten. Wie wir eben gesehen haben, war das hier das Problem. Die Gemeinde in Kolosse hatte das Kreuz, sinnbildlich hier für Jesus stehend, nicht mehr im Fokus. Und das ist das, wo Paulus angreift und was er wieder gerade stellen will oder sie darauf hinweisen will, dass sie darauf achten müssen, dass sie ihr Haupt nicht aus den Augen verlieren. Paulus ist, wie gesagt, kein Theoretiker, der aus sicherer Distanz schreibt. Er sitzt im Gefängnis und schreibt trotzdem mit Leidenschaft. Ihm ist diese Gemeinde sehr wichtig. Und immer wieder fällt ein Name: Herr Jesus, Herr Jesus und wieder Herr Jesus. 24 Mal im Kolosserbrief nennt er diesen Namen. Und ich denke, das ist kein Zufall. Paulus will, dass wir verstehen, alles, was wir sind, alles, was wir haben, hängt an der Verbindung zu ihm, unserem Haupt. Er erinnert die Kolosser an das Geheimnis, das Gott bereits offenbart hat. Christus ist doch schon in euch. Ihr habt doch schon die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er macht ihnen deutlich, das ist viel mehr als nur ein schön klingender Satz. Es ist die neue Realität. Stellt euch einen Eimer vor, der in den Ozean geworfen wird. Der Eimer ist somit im Ozean, aber der Ozean ist ja gleichzeitig auch im Eimer, denn der Eimer ist ja oben geöffnet. Und genau so ist es auch für uns Christen. Wir sind in Christus und Christus ist in ihm, vollständig umgeben und vollständig erfüllt. Aber das hat auch eine Konsequenz für unser Leben. Wir werden nicht heilig, indem wir uns selbst optimieren und anstrengen oder ein paar schlechte Angewohnheiten ablegen. Heiligkeit geschieht dadurch, dass unser altes Leben stirbt und wir in Kraft des neuen Lebens leben. das wir in Christus bereits empfangen haben. Lasst uns dazu nochmal die ersten 4 Verse lesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dieser Absatz zeigt eine simple Wenn-Dann-Abfolge. Noch deutlicher wird es, wenn wir den Vers 3 an die Stelle des zweiten Verses ziehen. Dann heißt es nämlich, wenn, also die Bedingung, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, seid ihr vorher mit ihm gestorben. Denn du kannst nur auferweckt werden, wenn du vorher gestorben bist. Und euer Leben ist von jetzt an verborgen in Christus. Das zeigt unsere Identität, die wir bereits haben. Aber weiter geht es dann auch, dass daraus ein Handeln, eine Aktivität folgen soll. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also was Paulus hier macht, ist, er stellt die Identität vor die Aktivität. Wir handeln nicht, um ein neues Leben in Jesus zu bekommen, sondern weil wir bereits ein neues Leben in Jesus haben, handeln wir, wie es ihm gefällt. Und diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Denn stellt man die Aktivität vor die Identität, dann bringt es nichts. Dann ist es wieder eine Ersatzlösung. Dann ist es wieder einfach nur, ich versuche, ein besserer Mensch zu sein. Am Ende wird es aber nichts nützen. Wenn wir aber bereits diese Identität haben, ruft Paulus uns dazu auch auf, lebe auch in deiner Identität und handel auch so. Himmlisch denken heißt allerdings auch nicht, träumerisch zu sein, sondern es bedeutet, klug zu leben auf dieser Erde, aber eben immer mit diesem Blick auf den Himmel. Stell dir einen Verlobten vor, der seine Hochzeit plant. Also juristisch gesehen ist er ja noch Single. Aber innerlich lebt er oder sie ja schon auf die Ehe hin. Und je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto mehr prägt es auch. Und desto mehr prägt auch diese Zeit im Hier und Jetzt. Desto mehr prägt auch die kommende Ehe sein jetziges Leben. Also dieser Gedanke daran prägt schon jetzt das Leben von ihm. Und so ist es auch für uns. Unser Bürgerrecht ist bereits im Himmel. Wir haben bereits diese neue Identität. Und je mehr Zeit wir in Gottes Gegenwart verbringen, desto mehr wird auch unser jetziges Leben hier auf der Erde von Jesus bestimmt. Und das ist dieser erste Punkt, den Paulus den Kolossern mitgeben möchte. Richtet euch auf Jesus aus. Lauft keinen Ersatzlösungen hinterher. Ihr habt bereits diese Lösung. Wenn Christus unser Zentrum ist und wir den alten Menschen ausgezogen haben, stellt sich die Frage, wie sieht das morgen früh aus? Zu Hause, bei der Arbeit, mit Freunden oder vielleicht auch mit Menschen, mit denen ich momentan im Streit liege? Paulus bleibt hier nicht vage, sondern er wird in Kolosser 3 ganz konkret. Lasst uns noch einmal die Verse 5 bis 8 lesen. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also hier knüpft Paulus direkt an den ersten Punkt an, an diese Ausrichtung auf Jesus. Weil wir bereits eine neue Ausrichtung haben, sollen wir auch dieser entsprechend leben und uns fernhalten von Unzucht, Habsucht, Zorn und all diesen anderen Dingen, die er hier aufführt. Denn diese Dinge waren die Kleidung unseres alten Menschen und diese sollen wir konsequent ablegen. In den Versen 9 bis 11 bleibt Paulus bei seinem Beispiel von der Kleidung und sagt, schau mal, du hast das Alte schmutzige Kleidungsstück, dein altes Leben, das hast du doch schon ausgezogen, dann zieh das doch nicht wieder an. Also wieso machst du das? Nimm doch lieber diese neue Kleidung, die du in Christus bereits hast, und zieh dir diese an. Und darauf erklärt er auch nochmal, was damit gemeint ist. Was ist diese neue Kleidung, von der er redet? Und da zeigt er eben, welche Dinge wir anziehen sollen. Dazu gehört Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Vergebung und auch der Friede Gottes in unserem Herzen. Und auch natürlich Dankbarkeit. Das sind Dinge, die Paulus uns zuruft, dass wir sie anlegen sollen. Das ist diese neue Kleidung, von der er sinnbildlich spricht, die wir anziehen sollen. Und diese Verse führen ja zum zweiten Punkt, den Paulus den Kolossern mitgeben möchte. Das ist der Punkt Ausrichtung auf eine bleibende Kleidung. Die Lösung ist also nicht, tu einfach mehr Gutes, sondern sei das, was du in Christus bereits bist. Das bedeutet, dein Denken, deine Worte, deine Entscheidungen, alles richtet sich aus nach dem Haupt, nach Jesus. Jesus ist der Fokus. Das Ablegen des alten Ichs ist die Frucht der neuen Identität, aber keine Voraussetzung. Weil wir mit Christus gestorben sind, gilt, tötet daher, was irdisch ist, und legt ab. Ablegen bedeutet für uns ein aktives Ausziehen der genannten Dinge, die Paulus vorher genannt hat, mit Zorn, Wut und so weiter. Einfach alle Dinge, die nicht zu Christus passen, weil wir mit ihm gestorben sind. Man könnte sagen, vielleicht als kleiner Merksatz, all das, was ich noch an alter Kleidung besitze, die nicht zu meiner neuen Identität in Christus passt, kommt weg. Im Bild der Kleidung geblieben, könnte man vielleicht auch sagen, was nicht zu Christus passt, kommt in den Altkleidercontainer. Das bedeutet, Lüge abzulegen und Wahrheit anzuziehen. Zorn abzulegen, Gnade anzulegen. Wut abzulegen, Freundlichkeit anzulegen. Und ja, viele andere Dinge mehr, die Paulus bereits genannt hat. Ich komme hier zu meinem dritten Punkt. Die Ausrichtung auf einen neuen Alltag mit Jesus. Wenn man einzelne Dinge aus diesen Beispielen, die Paulus nennt, wieder nimmt und sagt, das ist mir das Wichtigste, mir ist es einfach nur so wichtig, dass ich immer freundlich bin und das ist einfach das Höchste, was ich erreichen will. Ich will zu jedem freundlich sein. Dabei aber Christus nicht hat, dann ist es wieder eine Ersatzlösung. Es wird nicht viel nützen. Und das ist auch nicht, was Paulus bewirken will. Er will uns hier nicht einfach nur stumpf sagen, du sollst Zorn und Wut ablegen und stattdessen freundlich und gnädig sein. Sondern was er uns sagen möchte, ist, was du bereits bist in deiner Identität, in Christus, weil du in Christus bist, solltest du dich auch dementsprechend verhalten. Ich möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken, welcher Punkt der kommenden Beispiele vielleicht auf dich zutrifft. Vielleicht ist es nur einer, vielleicht sind es aber auch mehrere, wo du diesen neuen Fokus, diese neue Ausrichtung auf Jesus und diese neue Kleidung benötigst. Und dazu habe ich ja beispielhaft ein paar Dinge aus den genannten Dingen, die Paulus im Text bereits erwähnt hat, den wir gelesen haben, rausgenommen. Ja, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, ob es vielleicht ja gerade dieses Themengebiet ist in deinem Alltag, was dich beschäftigt. Und ja, hinterfrage dich einfach, ist es das, wo ich vielleicht meinen Fokus verloren habe? Mein Fokus auf Jesus? Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ja, das ist einer, den Paulus auch direkt am Anfang anspricht, Habsucht. Er sagt ganz klar, Habsucht ist Götzendienst. Und ja, die Bibel ist hier ganz, ganz klar und zugleich heißt es auch, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Also auch der Umgang mit unserem Geld. Und ja, himmlisches Denken oder ein auf Christus ausgerichtetes Denken wird nicht bei jeder Lohnerhöhung danach fragen, wie kann ich meinen Lebensstandard erhöhen, sondern auch, wie kann ich das für Gott gebrauchen, wie kann ich Gott damit dienen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht erlaubt ist, seinen Lebensstandard zu erhöhen. Was ich einfach nur sagen will, ist, hast du auch diesen Gedanken, dass es von Gott geschenkt ist und dass du es auch für Gott gebrauchen solltest? Großzügigkeit wird geplant und nicht nur gefühlt. Wie würde sich dein Bezug oder deine Einstellung zu Geld ändern oder mit dem Umgang mit materiellen Dingen, wenn du mit Jesu Augen darauf schaust? Anschließend richtet Paulus den Blick auf unser Reden. Hier möchte ich mehr auf den Aspekt der Nächstenliebe im Reden zu sprechen kommen. Er sagt in Kapitel 3, Vers 14, über alles zieht an die Liebe. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen im anschließenden Vers, Vers 15. Ganz praktisch kann das heißen, bevor ich spreche oder auch, ich denke mal heutzutage sehr normal, bevor ich eine Nachricht abschicke, kann es Sinn machen oder macht es Sinn, sich zu fragen, fördert das, was ich jetzt gerade schreiben will oder auch reden will, fördert das Liebe und Frieden oder sorgt es eher für das Gegenteil? Vielleicht braucht es eher ein persönliches Gespräch als irgendwie eine scharf formulierte Nachricht. Stell dir vor, du verfasst eine sehr scharf verfasste E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, weil dich jemand schlecht behandelt hat und du willst das einfach mal klarstellen. Aber bevor du sie abschickst, lässt du sie erstmal als Entwurf stehen, denkst nochmal darüber nach und nimmst es mit ins Gebet. Und ja, am Ende entscheidest du dich, diese Nachricht nicht abzuschicken, sondern zu sagen, hey, ich habe da was mich beschäftigt, lass uns mal darüber reden. Denn manchmal ist auch Tastaturfasten gelebte Nächstenliebe. Was aber, wenn Worte trotzdem verwunden? Dann ist der nächste Schritt nicht Rechtfertigung, sondern Vergebung. In Vers 13 schreibt Paulus, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also Vergebung ist keine Laune, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung im Vertrauen auf Christus. Corrie ten Boom schilderte, wie sie einem früheren KZ-Wärter die Hand reichte und ihm Vergebung aussprach, sagte gleichzeitig aber auch, dass sie es nicht fühlte. Für sie war es ein Schritt des Gehorsams. Sie wusste, ich muss vergeben, auch wenn diese Menschen mir so viel Böses angetan haben. Sie fühlte es nicht, sondern es war Gehorsam. Und so ist es oft im Glauben. Ich handle im Glauben und Gott schenkt anschließend das Herz dazu. Und das kann praktisch bedeuten, dass man im Streit vielleicht bewusst den ersten Schritt macht, auf den anderen zumacht und nicht wartet, bis der andere sich mal bewegt. Vielleicht eine Nachricht wie, können wir reden? Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Das können Sätze sein, die wie ein ausgestreckter Arm in Richtung Vergebung wirken. Um zu dieser Haltung aber zu kommen, ist es so wichtig, was Paulus in Vers 16 und 17 anspricht. Das ist die Zeit für die Heiligung. Er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das heißt, Gottes Wort bekommt nicht den Rest deines Alltags. Irgendwas, was übrig bleibt, die letzte Minute, sondern es bekommt einen festen Platz in deinem Leben. Erst das Wort, dann die Welt. Für den Alltag könnte es bedeuten, die Bibel vor dem Posteingang aufzuschlagen, die Bibel aufzuschlagen, bevor man morgens die E-Mails checkt, vielleicht ein kurzes Gebet beim Aufräumen oder auch ein Lied im Herzen, während man zur Arbeit fährt oder eine Predigt. Bruder Lawrence, ein sehr unscheinbarer Klosterbruder, übte Gottes Gegenwart praktisch Ja, beispielsweise beim Abwasch. Und er sagte hierzu einmal: Es ist nicht die Größe der Tat, die zählt, sondern die Liebe, mit der sie getan wird. Im nächsten Beispiel kommt Paulus auf das Thema Ehe und Familie zu sprechen. Und hier möchte ich dich einfach fragen, wie würde sich deine Ehe entwickeln, wenn du den Fokus auf Jesus setzt? Wenn du dich darauf besinnst, wer dein Haupt ist, wer derjenige ist, auf den du den Fokus setzen musst. Vielleicht würde dann das Handy am Mittagstisch öfter in der Hosentasche bleiben. Das ist zugegebenermaßen bei mir ein großer Punkt, wo ich immer wieder dran denken muss. Vielleicht würde es aber auch dazu führen, dass du deinen Partner häufiger ermutigen würdest. Wie steht es bei dir in diesem Punkt? Auch an die Eltern richtet Paulus die Worte: Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und da ich selber keine Kinder habe, möchte ich hier auch nicht zu viel zu sagen. Außer auch die Frage: Wird sich dein Umgang mit den Kindern verändern, wenn du deinen Fokus auf Jesus setzt? Wird sich dein Umgang aus Sicht des Kindes gegenüber deinen Eltern verändern, wenn du den Fokus auf Jesus setzt? Der letzte Bereich, auf den Paulus ja den Blick lenkt, ist die Arbeit. Er spricht von Sklaven und Herren. Auf die heutige Zeit übertragen würde ich von Arbeitnehmern, Arbeitgebern sprechen. Aber was interessant ist, das ist der längste Abschnitt. Also beispielsweise Ehe und Familie handelt er in zwei Sätzen ab, während er diesem Themengebiet der Arbeit mehrere Verse widmet. Und ich denke, das hat auch eine Relevanz. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damals gerade in der Gemeinde Kolossee, dass sie gerade mit diesem Thema wirklich zu kämpfen hatten, aber ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, dass das auch ein großer Punkt in unserem Leben ist, wo wir vielleicht mit dem falschen Fokus arbeiten. Denn Arbeit ist kein notwendiges Übel, das eben zu unserem Leben dazugehört, sondern weil es gelebter Gottesdienst sein kann und auch sein sollte. Siehst du deine Arbeit als Mittel zum Zweck an? Entschuldigung. Mit der Einstellung, ja, ich gehe eben arbeiten, weil ja irgendwie muss ja das Brot auf den Tisch kommen. Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich Zeit, deinen Fokus zu überdenken. Denn auch hier wird Paulus klar und sagt: Alles, was ihr tut von Herzen, alles, was ihr tut, tut von Herzen für den Herrn. Arbeit ist somit Paulus zufolge nicht nur Broterwerb. Klar ist das ein wichtiger Teil, aber Paulus sagt, es ist Gottesdienst. Für einen Arbeitnehmer kann das vielleicht bedeuten, einen exzellenten Job zu machen, auch wenn der Vorgesetzte nicht in der Nähe ist und nicht direkt das Handy rauszuholen. Es kann auch bedeuten, die Zeiterfassung ehrlich durchzuführen. Bist du allerdings Arbeitgeber, so gibt auch dir Paulus einen Tipp mit und er sagt: Sei dir bewusst, dass auch du einen Chef hast. Sei dir bewusst, dass du jemanden hast, der über dir steht. Und damit meine ich jetzt nicht nur Arbeitgeber, sondern einfach bist du in einer Position, in der du andere Menschen leitest. Bist du ein Leiter, dann solltest du darüber nachdenken. Habe ich das im Blick? Sehe ich das, dass Christus über mir steht? Auch wenn ich ja irgendwie Weisungsbefugnis gegenüber anderen Menschen habe. Johann Sebastian Bach schrieb unter viele seiner Werke SDG, Soli Deo Gloria. Übertragen wir es doch auf unser Leben. Ich schreibe SDG unter meinen Programmcode, unter meinen Schichtplan, unter meine Angebote, die ich meinen Geschäftspartnern schreibe. Ich arbeite nicht für Lob, sondern für den Herrn. Denn Arbeit ist Anbetung und nicht Augendienst. Ich möchte noch einmal die drei Punkte zusammenfassen und auch noch mal kurz auf das Problem eingehen. Also das Problem, das die Gemeinde hatte, war, dass sie in der Gefahr standen, den Halt in anderen Dingen, Ersatzlösungen zu suchen und nicht den Fokus auf Jesus setzten. Wie bei dem Schiff in der Einleitung, genauso stehen auch wir in der Gefahr. Denn dieses Schiff ging nicht unter, weil das Holz schlecht war, sondern weil die Prioritäten falsch gesetzt wurden und weil es keinen einheitlichen Maßstab gab, wo sich jeder drauf berufen konnte und sich dran orientieren konnte. Und deshalb, ja, ruft Paulus uns heute zu, richte dich auf Jesus aus, weil du mit Christus gestorben bist, weil du auferweckt worden bist, hast du eine neue Identität in Christus. Und deshalb solltest du auch dein Leben danach ausrichten. Wir haben einen neuen Kopf, wir haben einen neuen Chef bekommen, wir haben einen neuen Menschen, wir haben in Jesus ja das perfekte Beispiel, an dem wir uns orientieren sollen. Und im zweiten Punkt geht es um die Ausrichtung auf die neue, bleibende Kleidung. Aus dieser Identität resultiert Aktivität. Aus unserer Identität in Christus entsteht Handeln. Wir richten unseren Sinn nach oben aus und legen das alte Leben ab, sinnbildlich die alten Kleider und neue Kleider anziehen. Und diese neue Kleidung ist Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Ja, und auch all die Beispiele, die wir eben durchgegangen sind, all das gehört zu den neuen Kleidern, die wir anziehen sollen. Der dritte Punkt resultiert eigentlich aus den zwei vorangegangenen. Es ist kein als alleinstehender Punkt zu betrachten, sondern es ergeht aus den zwei vorangegangenen Punkten hervor. Und nur wenn du die Ausrichtung auf Jesus hast und die Ausrichtung auf bleibende Kleidung, nur dann wird es auch zu einem neuen Alltag kommen, in dem du dich auf Jesus ausrichtest. Wenn du Punkt 3 an Stelle 1 stellst, dann ist es wieder eine Ersatzlösung. Die Reihenfolge ist hier sehr wichtig, dass wir zuerst uns unserer Identität bewusst werden und aus dieser Identität resultierend wollen wir handeln, wie es Christus gefällt. Zu Punkt 3 möchte ich einfach nur noch sagen, was immer wir sagen oder tun, geschieht im Namen des Herrn Jesus. Das prägt unseren Umgang mit Worten, Geld, unsere Bereitschaft zur Versöhnung oder ganz allgemein gesprochen dem Umgang mit anderen Menschen. Ich möchte noch einmal diesen Satz wiederholen, da er dieses gesamte Thema für mich sehr gut zusammenfasst. Wir handeln nicht, um ein neues Leben in Jesus zu bekommen, sondern weil wir ein neues Leben in Jesus haben oder bekommen haben, handeln wir, wie es ihm gefällt. Abschließend möchte ich dir noch drei Fragen zur Reflexion mitgeben. Die erste Frage ist, wo steuere ich nach anderen Maßstäben, Traditionen oder Trend statt nach Christus? Die zweite Frage, welche alten Kleidungsstücke sage ich dieser Woche konkret nein? Diese Kleidungsstücke will ich konkret ablegen. Ich will daran arbeiten. Und der dritte Punkt oder die dritte Frage, welches neue Kleidungsstück ziehst du heute bewusst an oder nimmst du dir vor, in Zukunft anzuziehen? Wir werden das nicht aus eigener Kraft schaffen, nur durch Christus. Denn Jesus gibt uns die Kraft, uns zu erneuern und befähigt, uns in der Heiligung zu leben. Und darum möchte ich dir zurufen, komm zu Jesus. Bei ihm ist Vergebung für gestern, Kraft für morgen und Veränderung für morgen. Wir leben neu, weil wir erwählte Heilige und Geliebte Gottes sind. Wir haben eine neue Identität in Christus. Amen.